Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Schriftsteller Safer Cenuçak. Hallo, Herr Cenuçak.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Freue mich, dass Sie da sind und freue mich, dass Sie uns zuhören. Wie immer, diese Mittagsstunde ist den Themen des Tages gewidmet. Wenn Sie auf diese Themen des Tages gucken, Herr Cenuçak, wie geht's Ihnen dabei?
Tja, die Befindlichkeiten sind da immer gemischt, aber man fragt sich doch jeden Tag, wenn man aufsteht, woraus kann man Hoffnung schöpfen? Und lassen Sie uns mal sichten,
woraus wir am Ende Hoffnung schöpfen können. Ja, vielleicht aus der Nachricht, dass der Populismus offensichtlich in Deutschland rückläufig ist.
Zum Beispiel.
Ja. Wir blicken auf die Themen dieses Tages. Und da ist das große Thema natürlich das, dass Alexei Nawalny mit Novichok vergiftet wurde. Das hat die Bundeskanzlerin, hat Angela Merkel scharf verurteilt gestern. Sie hat das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung mitgeteilt und dann gesagt:
Damit ist sicher, Alexei Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden. Und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das Allerschärfste.
Also Sie verurteilen es auf das Allerschärfste, Herr Cenuçak. Das sind sehr klare Worte. Haben diese klaren Worte Sie überrascht?
Ja und nein. Also es ist eine deutliche Positionierung. Hätte man jetzt nicht vielleicht erwarten können, wenn man jetzt so im Vorfeld die doch sehr vorsichtigen Äußerungen gerade Richtung Nord Stream und so weiter, also die Pipeline, nicht?
In der Ostsee.
Ostsee und Wirtschaftsbeziehungen. Wenn man in die Richtung schaut, dann hätte man das vielleicht nicht so ganz erwarten können. Andererseits ist es jetzt, glaube ich, auch ein Punkt erreicht, wo man einfach ein bisschen zurückschauen muss. Also wer ist denn jetzt eigentlich wirklich überrascht worden von dieser Nachricht? Muss man ja auch fragen, nicht?
Also gut, Sie hatten also gedacht, das ist klar, oder viele haben das ja natürlich auch gedacht.
Es ist gruselig und dieses Gruselige leider ist Fakt seit, würde ich sagen, mindestens 15 Jahren, was aus Russland immer wieder kommt. Das sind ja nicht nur die Vergiftungsereignisse an Personen, Mord, sondern auch eben Einmärsche, militärische Einmärsche in Georgien, darüber redet ja kein Mensch mehr, 2008 im Sommer. Dann natürlich die Krim-Annexion. Ja, dieses ganze Gebaren und diese ganze Vorstellung von Außenpolitik und Machtstellung und das Verhältnis sozusagen zu Europa. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich adäquat diskutieren und ob wir hier eine Vorstellung haben, wie wir da weiter verfahren wollen.
Ja, in der Tat habe ich auch das Gefühl, es wird darum gerungen, wie kann weiter verfahren werden, auch in Regierungskreisen. Die Bundeskanzlerin hat erstmal gesagt, man wartet nun auf Antwort aus Russland.
Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss. Die Welt wird auf Antworten warten.
Man wartet auf Antworten, aber das russische Außenministerium hat ja bisher die Anschuldigungen natürlich zurückgewiesen, hat gesagt, es gibt keine Beweise für die Vergiftung hier.
Ja, das wird ja gesagt, das wurde sogar, habe ich gehört oder gesehen in einem der Nachrichtensendungen, dass man das eventuell davon ausgegangen wird, dass das Gift im Nachhinein ja vielleicht in der Charité verabreicht worden ist. Also so absurd sind die Vorstellungen. Ich erwarte auch gar nichts. Da kommt auch keine Antwort. Was soll da für eine Antwort kommen? Mir stellt sich eine andere Frage. Was will man eigentlich damit bezwecken? Aus russischer Sicht.
Okay.
Nehmen wir an, das ist eine Geheimdienstaktion. Ja? Gibt es nicht andere Methoden, Menschen verschwinden zu lassen? Ja, die gibt es. Man wählt gerade eine Methode der öffentlichen Vorführung. Und ich kann das nur so erklären, dass damit sozusagen ein Horrorszenario verbreitet werden soll, eine Verängstigung insgesamt, eine Botschaft an jeden Menschen in Russland, der unbequem ist, der sich noch traut, unbequem zu sein. Und das ist das Tragische, was hinter all diesen Ereignissen ist ja nicht ein Einzelfall steckt und worüber wir nachdenken müssen, was das für uns bedeutet, ob das sozusagen etwas ist, was unser Grundeinverständnis oder Grundverständnis von Minimalkonsens demokratischer, offener Systeme gegenüber einem geschlossenen System, ob das nicht bricht mit diesem Konsens und ob wir da nicht einfach auch eine Vorstellung entwickeln müssen. Leider muss ich sagen, wie zu Zeiten des Kalten Krieges. Wir sind mittendrin aus meiner Sicht.
In einem Kalten Krieg?
Jawohl, wir sind mittendrin und wir sind viel zu schwach. Die USA ist zerstritten bis zum geht nicht mehr. Die Europäer, das ist ja wirklich ein, schauen Sie sich mal Richtung Ostmittelmeer, was da so passiert. Also es ist alles so undurchdacht, unklar, was da für ein Konzept dahinter steckt. Hinter jeder Aktion, das Verhältnis zur Türkei, die Entwicklung im Nahen Osten. Europa wird immer wieder erwischt, kalt erwischt, muss man sagen. Und es ist eben keine Mauer, die uns trennt von der anderen Welt. Also diese Mauer brachte Sicherheit, so absurd das jetzt klingt. Die ist nicht mehr da.
Ein Stück weit brachte sie vielleicht Sicherheit. Jawohl. Oder sagen wir, wussten sozusagen, woran wir sind. Und
richtig.
Jetzt müssen die Dinge neu verhandelt
Absolut.
Werden. Interessant ist, dass die USA gleich gesagt haben, sie seien auch daran interessiert, jetzt die Vergiftung von Nawalny aufzuarbeiten. Das sei vollkommen verwerflich. Sie würden hier mit den Verbündeten zusammenarbeiten. Der Kreml-Kritiker Nawalny ist also mit dem Nervengift Novichok vergiftet worden. Er wird jetzt in der Berliner Charité behandelt. Die Ärzte ringen um seine Gesundheit, um sein Leben. Und jetzt wird, das haben wir eben auch schon getan, Herr Tenochak und ich, über die Zukunft des europäisch-russischen Verhältnisses diskutiert. Was kann man tun, während Russland gleichzeitig abwiegelt, abstreitet, Zweifel sät? Der Außenminister Heiko Maas hat mit Blick auf die europäischen Partner und auf die NATO das Folgende gesagt.
Wir werden mit Ihnen in den nächsten Tagen darüber beraten, wie wir in Europa darauf angemessen reagieren können. Darüber werden wir auch im Lichte dessen entscheiden, wie Russland sich nun verhält.
Also wie Russland sich verhält, Herr Tenochak, Sie haben eben schon gesagt, das ist schon klar, es wird weiter abgewiegelt werden. Gehen wir mal davon aus, wie können sich die europäischen Partner dann verhalten? Ich meine, die Frage ist ja dann zuerst mal, wie wird man sich verhalten können, wenn man zum Beispiel auch einen Herrn Orbán in Ungarn sozusagen mit ins Boot holen will und eine innereuropäische Einigkeit herstellen will?
Ja, da beginnen natürlich die Widersprüche. Aber eine Sache ist klar. In der letzten Zeit gab es immer wieder so Stimmen, ich denke da an Herrn Macron aus Frankreich, die die NATO degradiert haben in der Außendarstellung. Und ich finde das sehr, sehr fatal. Ich glaube, die NATO ist nach wie vor das eigentliche Schlüssel zu unserer Sicherheit. Wir haben nichts parallel Gleichwertiges. Wir werden es auch lange Zeit nicht haben. So zerstritten, und Sie haben gerade Herrn Orbán genannt aus Ungarn, das ist ja nur ein Beispiel, Europa ist. Deswegen ist es ganz, ganz dringend notwendig, das transatlantische Bündnis, die NATO, die Einbindung der Türkei im Übrigen, wenn man jetzt an das Geplänkel da im Ostmittelmeer, das ja manchmal so groteske Züge annimmt, geradezu theatralische, muss man sagen, zwischen Griechenland und der Türkei, wenn man das anschaut, das alles muss ganz schnell weg von der Bühne. Wir müssen verstehen, dass es um viel mehr geht jetzt. Nicht um Gas nur oder um eine Pipeline oder so. Es geht um unsere Freiheit. Und wir müssen diese Freiheit verteidigen können. Wenn wir das nicht sehen, dann sind wir innerlich schon so geschwächt, dass wir ein Übernahmekandidat sind. Ob das jetzt Übernahme aus östlicher Richtung von Russland oder China oder was auch immer betrifft. Man schaue nach Hongkong, was da alles so passiert, wie innere Unruhe entstehen kann. Von diesen Ereignissen müssen wir einfach lernen und auch entsprechend reagieren.
Jetzt gibt es natürlich Beobachter, die sagen, also Nord Stream 2, die Ostsee-Pipeline ist das eine. Das ist sozusagen ein wirtschaftliches Projekt, wo auch viele Firmen von abhängig sind. Da gibt es Verträge, die müssen eingehalten werden. Und die Politik ist das andere. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Das
sagen Menschen.
Ist sehr naiv, ja. Also ich weiß nicht, wer das in die Welt setzt. Die Kanzlerin hat das auch so in die Welt gesetzt, in verkürzter Form. Sehr unglaubwürdig. Wirtschaft ist Politik, Politik ist Wirtschaft. Das ist nicht voneinander zu trennen.
Also wer offensichtlich Ihrer Meinung ist, ist der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Der hat gesagt,
wenn es jetzt zur Vollendung des Gasprojektes Nord Stream 2 käme, dann wäre das die maximale Bestätigung und Ermunterung für Wladimir Putin, mit genau dieser Politik fortzusetzen, weil er wird ja dafür sogar noch belohnt.
Also das heißt, Sie wären seiner Meinung, man sollte das nicht
fortsetzen. Ja, aber es geht ja nicht nur um eine Pipeline, es geht ja nicht um Rohre. Sondern es geht um die Logik, die hinter dieser Pipeline steckt. Was wird damit bezweckt? ist das unsere Sicherheit, die da durch diese Pipeline entsteht? Das müssen wir mal offener und kontroverser diskutieren. Das haben wir gar nicht gemacht, sondern es wird immer so dargestellt, die USA wollen uns teures Gas verkaufen, deswegen sind sie gegen Nord Stream. Das ist viel zu verkürzt. Wir müssen verstehen, dass hier von globalen Großmächten strategische Politik gemacht wird. Und Europa ist sehr zerstritten, es ist eine Kleinstreiterei nach wie vor und das ist sehr, sehr gefährlich.
Gut, aber wir wissen, dass Nord Stream tatsächlich fast vor dem Abschluss steht.
Ja, wird ein Milliardengrab werden, wenn es so weitergeht.
Ja.
Ja, und da muss man auch fragen, wer trägt die Verantwortung dafür?
Gut, aber dass wir es uns leisten können sollten, davon gehen Sie aus?
Ich gehe davon aus, weil mir die Freiheit unbezahlbar wert ist. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der undurchsichtige Machtkonzentration entsteht und auch dann das Leben der Menschen von undurchsichtigen Schaltzentralen aus beherrscht wird. Und die Offenheit einer Gesellschaft, die ist mühsam erkämpft worden in Europa. Ich glaube nicht, dass wir vergessen sollten, was das 20. Jahrhundert für uns bedeutet. Mhm. Und diese Offenheit ist nach wie vor Gold wert.
Wenn wir jetzt mal von Nord Stream und den anderen Wirtschaftsbeziehungen abstrahieren, wenn wir sagen, es ist trotzdem eigentlich immer das Mittel im Dialog mit jemandem sozusagen das auszuverhandeln, was es zu verhandeln gibt. Also wenn man jetzt sagt, Russland ist sozusagen eher der böse Partner, das hilft uns ja auch nicht weiter.
Naja, Dialog ist ja ein interessantes Wort. Wo findet denn Dialog statt? Also zum Gespräch braucht man zwei, nicht?
Das ist, und wenn einer gar nicht mehr mitspricht, sagen Sie, muss man das eben akzeptieren das muss und man sich akzeptieren. Dann auch zurückziehen.
Richtig. Ja, zurückziehen würde ich nicht mal sagen, sondern man muss versuchen, eine Sprache zu entwickeln, die nicht geschlossen ist, die immer offen ist. Und es wird ja auch ganz zu Recht gesagt, wichtig in solchen Systemen, die geschlossen sind, da haben wir auch Erfahrung. Mein Gott, der ganze KSZD-Prozess in den 70er Jahren. Ich verstehe die Politik heute nicht, warum sie so Gewicht verloren hat, eigentlich Vision verloren hat. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa große Visionen entwickelt. Wir haben auch eine ganz schwierige Situation überwunden, wie den Kalten Krieg und die Mauer und so weiter und so weiter. Und das kam aber nicht vom Himmel runter, sondern dazu braucht es eine Politik, dazu braucht es Ideen, eine offene Diskussion und natürlich immer wieder auch sanften Druck, wenn ich das so mal formulieren darf. Ich bin ja nicht der Meinung, dass wir Panzer sozusagen rollen lassen sollten, wohin ja, auch.
Dann ist eben die Frage, darum wie kann ein nicht. Sanfter Druck ausgeübt werden?
Ja, da gibt es, glaube ich, schon, ich bin kein Wirtschaftsfachmann, aber da gibt es sicherlich Möglichkeiten.
Aber die Sanktionen, wird ja immer wieder gesagt, sind manchmal nicht so wirklich wirksam.
Genau, und da muss man sich überlegen, wie sieht unsere Energiepolitik aus? Jetzt auch in Zukunft hineingedacht. Wir reden ja viel über den Klimaschutz, aber was heißt das eigentlich? Was heißt das zum Beispiel für die Gasförderung, für die Ölförderung und so weiter? Dann müssen wir überlegen, was da für Alternativen gibt, wie wir sozusagen uns unabhängiger machen von diesen Rohstofflieferungen.
Die Deutschen seien immer weniger populistisch eingestellt. Das ist das Ergebnis einer Bertelsmann-Studie, die heute veröffentlicht wurde. Nur noch jede fünfte Wahlberechtigte sei populistisch eingestellt. 2 Jahre zuvor sei das noch jede dritte gewesen. Herr Tenutschak, Safer Tenutschak hier zu Gast, Schriftsteller, Essayist. Wenn Sie das hören, gerade auch nach der Demonstration, die wir erlebt haben in Berlin am vergangenen Wochenende. Wir wissen, es war eine Minderheit, die da auf den Reichstagsstufen mit den Reichsflaggen demonstriert hat. Trotzdem die Frage, insgesamt zu sagen, immer weniger Deutschen sind populistisch eingestellt. Ist das überraschend?
Nein, mich überrascht es nicht, weil man ja auch bei den Umfragen, gerade was jetzt die Corona Maßnahmen angeht, doch immer wieder eine ganz große Mehrheit sieht, die eigentlich stützend votiert und eben nicht den verschiedenen im Netz kursierenden Gerüchten glaubt, dass das jetzt einfach eine erfundene Krankheit ist.
Mhm. Das heißt also, Sie sagen, wir müssen das immer wieder auch wirklich deutlich machen, dass das eine kleine Minderheit ist, die da demonstriert.
Ja, es wäre schön, wenn wir die Rückkehr der Aufklärung ein bisschen feiern könnten, nicht? Also in unserer Welt. Das ist halt auch, ich glaube auch, dass diese Krankheit auch deutlich macht, dass wir vielleicht nicht ganz auf Wissenschaft verzichten können.
Ja, und auf fundierte Umfragen auch nicht.
Ja, also ich glaube, einiges macht es deutlich, weil diese Grauzone zwischen Ahnung, Vorstellung, Willenskraft, Ängsten, Ja, das ist so die große Wiese, ja, aus der sozusagen diese etwas giftige Pflanze wächst, die wir vielleicht Populismus nennen können, die aber nichts anderes ist, eigentlich auch versuchen, eben etwas anzuzweifeln, was Fakt ist letztlich. Ja,
Nicole Dittmer jetzt hier auch am Tisch aus der Redaktion, die sich die Studie ganz genau angeguckt hat. Nur noch jede fünfte Wahlberechtigte sei populistisch eingestellt. Welche Fragen hat denn die Bertelsmann Stiftung da genau gestellt, um auf dieses Ergebnis zu kommen?
Ja, erstmal befragt hat man gut 10.000 Deutsche unter den Kategorien Antipluralismus, Anti-Establishment und Volkshomogenität, also das, was im Prinzip Populisten zugeordnet wird. Und dann sind dann Statements abgefragt worden, wo man ankreuzen müsste, stimme ich voll zu, stimme ich weniger zu, eher nicht zu. Zum Beispiel, die Bürger sind sich oft einig, aber die Politiker verfolgen ganz andere Ziele. Oder wichtige Fragen sollten nicht von Parlamenten, sondern in Volksabstimmungen entschieden werden. Oder was man in der Politik Kompromiss nennt, ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein Verrat der eigenen Prinzipien. Und wenn man sich gleichzeitig zu 8 von diesen typisch populistischen Einstellungen bekannt hat, dann gilt man offiziell als populistisch eingestellt.
Klingt das nach einer fundierten Umfrage, Herr
Tschak? Nee, das klingt nicht nach einer fundierten Umfrage, weil die Schweiz zum Beispiel als ganzes Land ja zu 100% populistisch ist nach diesen Kriterien. Das finde ich wirklich fatal. Es geht nicht darum, es geht doch nicht darum, dass wir diskutieren, ob wir Volksentscheide wollen, ob die Menschen vielleicht mehr darüber entscheiden wollen, ob sie eine Straße vor der Tür wollen, ob sie auch größere Fragen, ja. Das ist Demokratie.
Aber da sieht man, wie schwer es ist, wenn man einen Begriff wie Populismus eben sozusagen als Wissenschaftsgegenstand erforschen will.
Deswegen habe ich versucht, auf die Wissenschaftlichkeit, auf die Aufklärung hinzuweisen. Da haben wir schon ein paar Kriterien in den letzten 2-3 Jahrhunderten entwickelt, die wir jetzt wieder erinnern müssen. Ja? Wie prüft man sowas? Wenn ich was sagen darf, ich glaube, dieser ein Drittel, was jetzt sozusagen abgesprungen ist von diesen Werten, das ist wahrscheinlich eher so der biedere konservative Teil, den man unter den Populisten so eingestuft hat. Es gibt ja einen Teil in der Bevölkerung, die möchte einfach keine Veränderungen eigentlich. Und die ganze Welt ist irgendwie eine undurchsichtige Angelegenheit. Und die sind natürlich jetzt, wo der Staat plötzlich da ist, mal wirklich was macht. Ja, Covid-Bekämpfung, wirklich permanente Ereignisse, ja, die sind natürlich eher beruhigt.
Das ist eine interessante Beobachtung, Frau Dittmer, oder? Es gibt tatsächlich auch Erklärungen dafür, die Bertelsmann-Stiftung nennt, warum sie sagt, der Populismus sei zurückgegangen.
Richtig, Covid spielt allerdings da eine kleinere Rolle, weil tatsächlich dieser Trend schon 2019 angefangen hat, also deutlich vor der Pandemie. Die Autoren machen vor allem 3 Gründe aus, finde ich. Einmal eine gewisse Mobilisierungserschöpfung, was das Migrationsthema betrifft. Und zum Zweiten liegt es an der besseren Arbeit der Bundesregierung tatsächlich, hat auch direkt mit dem Migrationsthema zu tun. Die Studie sagt, gutes, verlässliches und inklusives Regierungshandeln habe die Populisten gerade beim Thema Migrationspolitik in die Defensive gedrückt sozusagen, weil wir erinnern uns kurz nach der Flüchtlingskrise, da gab es eine gewisse Handlungsschwäche, da war man so ein bisschen desorientiert. Gerade CDU und CSU haben in der Folge dann versucht, auch auf Parolen der AfD so ein bisschen eine Antwort zu finden. Das wurde als Schwäche ausgelegt. Dann aber sei die Regierung relativ schnell zu einem konstruktiven Umgang damit zurückgekehrt. Und das, so Robert Fehrkamp von der Bertelsmann Stiftung, sei auch ein Erfolg der Zivilgesellschaft.
Die Parteien sind dafür abgestraft worden vom Wähler und haben ihre Lektion gelernt, sodass diese Trendumkehr ein Erfolg der Zivilgesellschaft in Deutschland ist. Also die Parteien haben da stärker auf die Signale aus der Wählerschaft gehört als umgekehrt.
Ja, und der Staat hat wieder Stärke gezeigt und sich damit wieder unangreifbarer gemacht für Populisten, so die Argumentation.
Ja, dem kann man, glaube ich, zustimmen. Ja, dem kann man zustimmen. Ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn sozusagen Bewegung ist. Also wenn die Starre sozusagen aufgebrochen wird. Nicht? Da sieht man, dass eine Kommunikation auch zwischen Bürger und Staat, Bürger und Politik möglich ist. Dass man sich eben mehr anstrengen muss und das ist, glaube ich, jedem bewusst geworden.
Frau Dittmer, ich glaube, es gibt noch ein weiteres Ergebnis der Studie, nämlich am rechten Rand sehen die Forscher die Gefahr einer stärkeren Radikalisierung, oder?
Ja, das liegt vor allem auch mit an der zunehmenden Radikalisierung der AfD-Führung, was übrigens auch ein Grund eben ist, dass deswegen sich viele umentschieden haben, weil eben bürgerlich-populistisch eingestellte Wähler dann eben doch eher sagen, das ist zu viel. Das spiegelt sich auch in Zahlen wieder, was die AfD betrifft. Fast 3/4 aller AfD-Wähler sind entweder klar populistisch oder zumindest teils populistisch eingestellt. Und gleichzeitig ist auch eine deutliche Mehrheit aller AfD-Wähler entweder latent rechtsextrem oder manifest rechtsextrem. Und entsprechend werden natürlich dann eben auch die Leute mobilisiert.
Ich glaube, das werden wir in der Zukunft, glaube ich, stärker diskutieren. Ich glaube, dass die Verbindung des Populismus mit dem Rechtsradikalismus zu kurz greift. Der Rechtsradikalismus geht ja über den Populismus hinaus. Ist ja eine Einstellung, ist eine ideologische Einstellung auch. Der Nationalismus, das ist ja jetzt nicht nur das, was wir jetzt in Deutschland diskutieren. Es gibt ein Revival des Nationalismus in der ganzen Welt, muss man schon fast sagen. Ja?
Leider ja.
Ja, ja. Und das ist nicht nur Populismus. Dadurch wird das eigentlich so karikiert. Das finde ich gefährlich. Ich glaube, es gibt eine historische Entwicklung des Nationalismus aus dem 19. Jahrhundert heraus. Wir haben in Deutschland die große Katastrophe des Nationalismus erlebt, über den Nationalsozialismus. Aber dass die Katastrophe da war, das heißt nicht, dass der Nationalismus ganz verschwunden ist. Wir haben eine Distanz aufgebaut zum Nationalismus. Und was passiert aber, wenn die Distanz sozusagen langsam abgebaut wird, zumindest in Teilen der Gesellschaft? Das ist eine ganz heikle Frage, die wir, glaube ich, zu wenig diskutieren.
Aber was die Studie jetzt sagt im Prinzip ist, dass man sagen kann, je stärker der Populismus abflaut, desto deutlicher treten rechtsextreme Einstellungen eben in den Vordergrund.
Besteht meine These, dass es eben nicht 1:1 gleich geht.
Eins der Bücher, Herr Cenuçak, das Sie geschrieben haben, das jüngste, das heißt das Fremde, das in jedem wohnt, wie Unterschiede unsere Gesellschaft zusammenhalten. Und insofern weiß ich, dass das Thema Populismus und sozusagen was ist eigentlich Identität auch einer Bevölkerung, Sie sehr umtreibt. Lassen Sie uns also noch ein Stück weit über dieses Thema reden. Heute, wo die Bertelsmann-Studie herauskam, die gesagt hat, der Populismus sei in Deutschland derzeit rückläufig und auch an dem heutigen Tag, wo der Ältestenrat des Bundestags über die Demo auf der Treppe des Reichstagsgebäudes vom Samstag berät zur Stunde. Wir haben ja eben versucht, diese Begriffe zu klären. Was ist eigentlich Nationalismus? Was ist Rechtsextremismus? Was ist Populismus? Und Sie haben gesagt, es ist unglaublich wichtig, da ganz scharf drauf zu gucken und das nicht zu vermischen.
Ja, und vor allem auch offener darüber zu sprechen. Ich habe ja versucht, in meinen Büchern Deutsch sein und auch das Letzte, was Sie erwähnt haben, die Menschen bei ihren Biografien abzuholen. Ja? Also wie entstehen eigentlich ideologische Positionen oder auch Ideen? Mhm. Was ist der Unterschied zwischen Ideologie und Idee? Ja? Das ist gar nicht so offen diskutiert, was den Nationalismus angeht, weil dieser Begriff in Deutschland natürlich durch die Schreckenstaten der Nazi-Herrschaft, ja, durch das ganze 20. Jahrhundert hindurch eigentlich nicht mehr diskutabel ist. Das ist schon klar, aber gleichzeitig, was machen wir mit dem Phänomen? Ja. Dieses Phänomen ist ja nicht dadurch weg, dass wir sagen, schrecklich, können wir gar nicht mal diskutieren, haben die schlechtesten Erfahrungen gemacht. Das ist zu wenig, damit kommen wir nicht weiter.
Und Sie denken, wenn wir uns unserer Biografien sozusagen jede Einzelne in Deutschland sich bewusst ist, dann kann sich da was verändern?
Dann kann ein Gespräch beginnen. Wo sind die Bruchlinien? Woher kommen die Ängste? Was führt dazu, dass ein Mensch Angst hat, dass sein Land unterwandert wird von Fremden? Woher kommt diese Idee? Wie ist das sozusagen auf der Straße abgebildet? Wie ist der Erfahrung? Das muss man offener diskutieren und nicht gleich sozusagen ideologisch abkapseln und dann mit dem Nazi-Stempel abschieben. Das bringt uns nicht weiter. Das wird die Gesellschaft weiter radikalisieren.
Und dann ist Ihre Hoffnung, dass wenn das Bewusstsein geschärft ist, dass dann der Einzelne eben sagt, ich weiß, woher meine Angst kommt, daher muss ich ihr nicht nachgeben?
Das wird unterschiedlich sein. Es wird immer ein harter Kern von Menschen geben, die in ihrem Extremismus oder in ihrer Beißwut sozusagen nicht zu erreichen sind. Aber andere Menschen werden vielleicht das Gespräch suchen oder sich erklären. Daraus wird vielleicht eine neue Sprache entstehen. Das wissen wir alles nicht. Mhm. Wenn wir das alles wüssten, bräuchten wir es auch nicht tun. Das ist halt im Leben so. Man kann nicht immer das Ende vorhersehen. Aber für mich ist es keine Frage als Schriftsteller und auch als Mensch, der über die gesellschaftliche Entwicklung denkt, eine Gesellschaft wie die deutsche, die sich öffnet, die in den letzten 30, 40, 50 Jahren riesige Umwälzungen durchgemacht hat, auch demografisch, die kann nicht diese Fragen ausschließen. Sie muss sie in sich aufnehmen und muss sie auch natürlich im Bewusstsein der Geschichte heute diskutieren.
Und das ist natürlich ein Prozess, der lange dauert, der teilweise auch sehr schwierig ist, auch schmerzhaft.
Der auch noch gar nicht richtig begonnen hat aus meiner Sicht.
Aber insofern kann es natürlich sein, dass die Politik sagt, gut, erstmal wollen wir ganz konkret gucken, zum Beispiel, wie kann man das Reichstagsgebäude besser schützen. Das wird heute Thema sein beim Ältestenrat des Bundestags. Zum Beispiel dieser Graben im Westen, der sogenannte Aha-Graben, den man da ausheben möchte, heißt Aha-Graben, weil man dann davor steht und sagt, aha, hier kann ich ja gar nicht weiter.
Sehen Sie, das ist ein wichtiger Punkt, weil so sehr ich vermisse, dass in der intellektuellen Debatte diese Begriffe Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit, Distanz, Xenophobie, Rassismus und so weiter nicht wirklich philosophisch, historisch tief diskutiert werden, so sehr ich das vermisse, viel, viel, viel schlimmer ist, dass wir eigentlich nicht richtig hineinschauen, und zwar in den letzten 10, 20 Jahren mindestens, wie in unserem Staatsapparat in wichtigen Stellen Unterwanderung stattfindet. Das ist doch die große Gefahr. Da muss sich der Staat wehren. Das ist keine philosophische Frage.
Also dann heißt das jetzt, dass Sie ganz materiell jetzt das Reichstagsgebäude geschützt sehen wollen?
Absolut. Ich möchte mehr Schutz, möchte auch mehr Polizeischutz. Ich möchte auch die Polizei, eine Polizei, die sich vor sich selber schützen kann. Sie wissen, was ich meine. Mhm. Es gibt einfach zu viele Verdachtsmomente in den letzten 10 Jahren. Ich erinnere an den NSU-Prozess, an die Nichtaufklärung, die stattgefunden hat, was diese Mordtaten angeht, diese Serie angeht, an die Verwicklung sozusagen von Nachrichtendiensten in diese Taten. Das ist alles offen. Wenn wir diese Dinge nicht klären, wenn sozusagen der Staat nicht sagt, hier bin ich und ich distanziere mich von diesen Taten, von diesen Menschen, die vielleicht unter meinem Mantel irgendwas unternehmen. Und hier ist die Methode, wie ich mich distanziere. Wenn das nicht klar wird, dann ist das andere sozusagen eine nebensächliche Diskussion.
Tesla-Chef Elon Musk, der in Brandenburg Elektroautos bauen will, also dort ein Tesla-Werk entstehen lässt, der ist zurzeit in Deutschland und man wundert sich so ein bisschen, wo er auftaucht und wo er nicht auftaucht. Gestern ist er aufgetaucht bei der Unionsklausurtagung. Er hat sich da mit dem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier getroffen, mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, mit der Forschungsministerin Anja Karliczek und auch mit dem Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Tja, was hat er wohl besprochen? Man kann sich fragen, also mag das wohl Lobbyismus gewesen sein, Herr Cenoczak?
Ach na ja, ich meine, wenn Geld, Wirtschaft und Erfindungsgeist zusammenkommen und Standortdiskussion, dann kann das ja nur Lobbyismus sein, oder? Ist das so verwerflich?
Ist das verwerflich oder ist er sozusagen der Hoffnungsträger unserer heutigen Sendung?
Das ist die Frage, nicht? Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Kann man, glaube ich, bei Herrn Musk immer sein. Mhm. Weil es stellt sich ja für uns so eine Frage, so eine Grundfrage. Wie ist es eigentlich? Haben wir noch eine Chance, diesen Planeten und uns auf diesem Planeten zu retten? Das ist ja wirklich mal eine ernsthafte Frage, die gestellt ist. Nicht? Soweit ich die Wissenschaft verfolge, diese Themen verfolge, damit zusammenhängen, kann man diese Frage stellen. Oder, alternativ dazu, suchen wir uns einen anderen Planeten, wo wir sozusagen uns durch einen Umzug retten wollen. Können. Und das ist die elementare Frage, glaube ich. An beiden Fragen sitzt er dran.
Auf jeden Fall sieht es nicht so aus, als ob der andere Planet schon in Sicht sei. Aber uns zugeschaltet jetzt in Potsdam in Brandenburg unser Korrespondent Christoph Richter. Herr Richter, Sie haben die Sache ja auch verfolgt. Es heißt, bei der Unionsfraktion, da hätte eine Impfmaschine sozusagen gestanden. Ich weiß nicht, im Foyer oder so. Was hat es denn damit auf sich? Ist das die Innovation, die wir brauchen?
Wir brauchen sie bestimmt, vielleicht gar nicht so schlecht, aber ich konnte nicht Mäuschen spielen, ich durfte nicht dabei sein, ich gehöre nicht in die Bundestagsfraktion der CDU, also ich war nicht dabei, also deswegen kann ich das auch nicht genau sagen, aber was man sagen kann, dass sich Elon Musk durchs Land wie so eine Art geheimnisvoller Gast bewegt und er ist, was auch schon gesagt wurde, so ein bisschen in Eigenpair unterwegs. Und erst natürlich wegen eines Corona-Impfstoffs in Tübingen, klar. Und dann will er ja auch ausloten, gucken, wie ich gehört habe, ob er auch Fördergelder bekommen kann. Auch nicht nur wegen der Fabrik in Grünheide, die er ja jetzt baut, sondern auch wegen Batteriezellenfertigung. Und natürlich kommt man nicht drum rum. Also wenn man so einen Berg baut als Elon Musk, will man das ja eigentlich sehen. Man will ja sehen, was da entsteht. Aber bis jetzt ist er dort nicht gesehen worden.
Ist er tatsächlich nicht gesehen worden? Weil ich hatte gehört, er sei gestern auf der Baustelle erwartet worden.
Nein. Also das ist schon sehr interessant. Also da haben sich gestern von 8 Uhr an Journalisten, Kritiker und Befürworter, also Fans von Elon Musk aufgestellt. Und es hieß immer, Elon Musk wird kommen. Und dann wurde da rumspekuliert, wann ist er in der CDU-Bundestagsfraktion, wann trifft der Altmaier, wann kommt er nach Grünheide? Also bis 20 Uhr gestern Abend war er nicht da. Es hat geregnet zwischendurch, es war nicht so schön. Es hieß auch, es läge schon ein Helm und eine Warnweste bereit. Und es hatte so ein bisschen was, warten auf Godot, kann man sagen. Mhm. Und von der Tesla-Pressestelle erfährt man nichts. Und ein bisschen bizarr war dann schon, dass man ja auch bei der Potsdamer Staatskanzlei angerufen hat und gesagt hat, ja, was passiert da? Und sagt, nö, er trifft Elon Musk nicht, also der Ministerpräsident Woidke. Und dann liest man irgendwie eine Pressemitteilung, ja, dass er ihn doch getroffen hat. Also alles sehr konspirativ. Und am Ende schickte dann noch Wirtschaftsminister Jörg Steinbach von der SPD auch einen Tweet, wie ein Fan, also in bestem Englisch rüber. Dort heißt es dann, Dear Elon, thank you for your time today. Our meeting has been inspiring and motivating. Always be welcome. Also immer willkommen in Brandenburg und komme bald zurück.
Ja, interessant, oder, Herr Tenotschak, dass er das so
hält. Man sieht, dass
er
es immer wieder schafft, dass man viel über ihn redet.
Das ist auch wahr, ja, das ist auch wahr. Aber mich würde jetzt interessieren, Herr Richter, eben Dietmar Woidke, Brandenburgs Ministerpräsident, hat sich also mit ihm getroffen. Und ein großes Thema ist ja die Frage, wie kann die Wasserversorgung in Grünheide gewährleistet werden, auch wenn da viele Leute hinziehen werden. Das ist immer wieder darüber berichtet worden. Wurde das angesprochen?
Auch da muss ich sagen, weiß ich nicht. Ich habe heute nochmal den Regierungssprecher gefragt. Auch da kommt nichts. Also man behält sich bedeckt. Und das heißt immer nur im Hintergrund, Elon Musk ist ein sehr sensibler Mensch und er will ungerne quasi in der Öffentlichkeit zitiert werden. Man muss mit ihm quasi ganz sensibel umgehen und es ging auch um Vertrauen, deswegen man da auch nichts zu sagt. Aber was ich weiß, dass Elon, so ist es, aber was ich weiß, gestern kam auch so ein Art Mitarbeiter dann da raus, vor der Fabrik in Grünheide, der gehört nicht direkt zur Fabrik, der ist so ein eingekaufter Berater und der hat dann gesagt, Elon Musk lässt sich permanent informieren aus Grünheide, eben auch von der Stimmung vor Ort von den Menschen. Und also welche Argumente die Kritiker haben und die Probleme, die sind ja, das muss ich noch kurz sagen, sind ja wirklich immens. Tesla hat einen sehr hohen Wasserbedarf angemeldet, der war vorher noch höher, der hat sich ein bisschen zurückgeschraubt aufgrund der Kritik, aber immer noch in der Größenordnung einer 30.000 Einwohner großen Stadt. Und der Verkehr macht den Menschen Sorgen, also die überlasteten Straßen, der Nahverkehr, also da sollen ja 12.000 Menschen mal arbeiten, dafür ist das ja alles die Gegend überhaupt nicht ausgelegt. Also, aber ob solche Details am Ende gestern beim Treffen von Musk mit Woidke und dem Wirtschaftsminister von Brandenburg, Jörg Steinbach, zu Wort kam.
Weiß man nicht.
Ne?
Ja. Also es ist bemerkenswert, dass es viel zu sagen gibt und dass es offensichtlich nicht besprochen wird. Aber vielen Dank, Christoph Richter, für diese Informationen. Dankeschön. Und Safa Tenotschak grinst.
Ja, der ist interessant, ist diese Commodore-Generation, nicht? Ich meine, ich bin Jahrgang 61, ich glaube, Musk ist 70 oder 71 geboren, 10 Jahre später, glaube ich.
Genau.
Also um
kann
die 50 dürfte er sein.
Gefühlt.
Das heißt, das sind die Menschen sozusagen oder die Generation, die so mit 15, 16 so an diesen seltsamen neuen Computern saß, nicht? An diesen sehr lahmen Bildschirmen und irgendwie programmierte und guckte. Und da kenne ich auch ein paar Leute.
Und das hat dazu geführt, dass man sich so verhält, wie wir das jetzt hier erleben?
Nein, das hat dazu geführt, dass man versucht hat, diese andere Welt, glaube ich, lesen zu lernen. Ja, ich habe das als Schreibmaschine benutzt, diese andere Welt, und dieser Mensch oder andere benutzen das eben zur Vermehrung von Ideen und Vermögen. Und das ist natürlich sehr kapitalistisch gedacht, erstmal, richtig, im Sinne des Systems. Die Frage ist, wohin führt das?
Und vielleicht führt
es Mehrwert,
zu
sozusagen
Innovationen, das
genau,
war Ihre Hoffnung vorhin.
Offene Frage, ne?
Genau, wir lassen mal diese Hoffnung sozusagen ein bisschen hier mitschwingen.
Gut.
Herr Tenotschak, ich wünsche Ihnen, dass Sie den Nachmittag genießen. Carpe diem. Können Sie das?
Das wünsche ich Ihnen auch, ja.
Und wir wünschen es auch allen denen, die uns zuhören.
Ja. Absolut.
Und ich denke, wir können es tatsächlich, oder?
Genau.